Sie hören den Kurier.
Well, you know, you keep Secret Service and they're great people.
Kennt ihr diese Stimme?
But it's a different kind of life, but still very political. And I'm looking at the future, and I'm looking at the future of our country. I hate to see what's going on at the border.
So kommt sie euch bekannt
happens,
vor?
But I have a feeling I know what's going to happen, because I think it was a totally crooked election. I think the whole 2020 election was totally crooked. And many people agree with me, as you know.
Ja, spätestens jetzt haben ihn alle erkannt. Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, ärgert sich immer noch darüber, dass er es nicht zu einer zweiten Amtszeit geschafft hat. Lang hat es so gewirkt, als wäre es ruhig geworden um den Ex-Präsidenten. Haben wir uns getäuscht? Ist Donald Trump zurück? Oder war er nie weg? Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Am 20. Jänner ist die erste und bisher einzige Amtszeit von Präsident Trump zu Ende gegangen. Seit seinen Tweets zum Kapitolsturm im Jänner sind seine Twitter-, YouTube- und Facebook-Accounts gesperrt. Letzteres ist gerade vorige Woche erst verlängert worden. Keine Caps-Lock-Tiraden von Donald Trump mehr. Die Medienpräsenz eines Präsidenten hat der Zivilist Donald Trump sowieso schon eingebüßt. Ohne Social Media ist es still um den 74-Jährigen geworden. Wirklich?
And Donald Trump already moving on from the traditional social media sites ahead of the decision. He's launched his own new blog called From the Desk of Donald J. Trump. The blog posts
TV-Sender im ganzen Land, wie hier Boston 25 News, haben sich in den vergangenen Tagen mit den Meldungen überschlagen. Denn Donald Trump hat jetzt einen eigenen Blog. Und weil er so gern getwittert hat, hat man ihm eine eigene Plattform entworfen, die ein bisschen wie Twitter aussieht. Er kann Kurznachrichten posten, die man liken und kommentieren kann. Außerdem kann man seine Posts mit nur einem Klick auf Twitter posten. Außerdem verschickt Trump an seine Follower und Unterstützer fast täglich einen Newsletter, manchmal sogar mehrere. Auf der Homepage, die From the Desk of Donald Trump heißt, wird man um eine Spende für das Make America Great Again Movement gebeten. Wie viele Follower Trump dort hat, ist noch nicht bekannt. An die 88 Millionen von seinem Twitter-Account wird es wohl kaum herankommen. Aber unterschätzen sollte man den Ex-Politiker auf keinen Fall. Denn in den USA vermissen viele Menschen die Figur Donald Trump. Und auch, wenn er sie nicht mit einer vergleichbaren Medienpräsenz hinausschreien kann, seine Ideologie ist nicht verschwunden. Selbst die Erzählung der gestohlenen Wahl wird aufrechterhalten. Jetzt wird zum Beispiel im Bundesstaat Arizona, wo das Wahlergebnis längst bestätigt ist, noch einmal gezählt. Die umstrittene private Beratungsfirma mit dem nicht unbedingt seriösen Namen Cyber Ninjas soll jetzt die 2 Millionen Stimmzettel prüfen. Die Nachzählung wurde von den Republikanern in Arizona erzwungen, mit voller Unterstützung von Donald Trump. Das verhältnismäßig unrealistische Ziel: im ganzen Land soll neu ausgezählt werden. Das wahre Ziel: das Narrativ des Wahlbetrugs soll aufrechterhalten werden. Und wo ist Donald Trump? Laut Medienberichten soll er am vergangenen Wochenende aus seinem Luxusanwesen Mar-a-Lago abgereist sein. Ohne seine Frau Melania und ohne den 15-jährigen Sohn Baron. Es heißt, dass Trump den Sommer in New Jersey verbringen will, um an seinem politischen Comeback zu basteln. Und das Ziel dieses Comebacks ist offenbar das höchste Amt im Land. Donald Trump will wieder ins Weiße Haus. Das sagte er auch kürzlich in einem Gespräch mit dem konservativen Podcaster und Kommentator Dan Bongino in dessen Show, aus der auch die Eingangszitate von Trump stammen. Gefragt, ob sich der Ex-Präsident, den der Moderator untertänlichst Mr. President nennt, eine erneute Kandidatur im Jahr 2024 vorstellen kann, antwortet Trump:
I think the most likely term, if I do that and I am giving it the most serious.
Ich denke sehr ernsthaft darüber nach. Jede Umfrage, die ich gesehen habe, bestätigt, dass es gut für mich aussieht. Niemand anderer hat so positive Werte. Ich denke ernsthaft darüber nach. Was ist das Ziel von Donald Trump? Will er wirklich noch einmal antreten? Hat er dann Chancen? Und steht die Republikanische Partei überhaupt hinter ihm? Ich bin jetzt via Zoom mit Mitchell Ash verbunden. Er ist emeritierter Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien. Im vergangenen Semester hat er dort ein Seminar über die politische Kultur der USA geleitet. Guten Tag, Herr Ash.
Guten Tag.
Ja, wir haben in der Einleitung schon ein bisschen über Donald Trump gehört und jetzt wollte ich mit Ihnen darüber sprechen. Er ist ja jetzt nicht mehr auf Twitter, nicht mehr auf Facebook, doch er ist gut im Internet zu finden. Mittlerweile verschickt er an Abonnenten einen Newsletter mit seinen gewohnten Tiraden. Wer ist da sein Publikum?
Im Wesentlichsten die berüchtigte Base, also das ist das Basispublikum, mit dem er von Anfang an auf Du und Du kommuniziert hat und auf das er auch gesetzt hat im Wahlkampf. Und das wollte niemand glauben, aber das hat also das gibt's viel mehr von diesen Leuten, als man dachte.
Wird diese Gruppe auch größer durch diese Präsenz im Internet?
Durch die jetzige Präsenz wohl eher weniger. Mhm. Die Webseite wird belächelt als ziemlich amateurhaft. Ist nicht vergleichbar mit einem Facebook-Abo im Sinne der Reichweite. Aber viele Leute in diesem Publikum sind sowieso treuselige Abonnenten der rechtsaußen Fernsehsender der verschiedenen. Fox News ist nur eine davon. Und sie bekommen von ihm das, was sie bekommen wollen, auf verschiedenen Wegen.
Mhm. Passiert da auch viel unter dem Radar seiner politischen Gegner oder der, wie er es nennt, Mainstream-Medien? Weil jetzt vor allem von Europa aus konnte man lange das Gefühl haben, es sei irgendwie ruhig um Donald Trump geworden. Aber war er vielleicht nie wirklich weg?
Er war nie wirklich weg. Trump ist bekannt nicht verlegen um Termini, er nennt sie Lamestream Media und nicht nur Mainstream Media und er hat eh nur Verachtung für sie übrig. Es ist sein Publikum ebenso. Sie lesen New York Times und Washington Post nicht. Das ist für sie komplett egal und unwichtig. Und die Leute von diesen Medien hingegen, die wissen schon, dass sie diese anderen Medien ernst nehmen sollen, aber sie schaffen es nicht ganz, sie wirklich einzubeziehen in ihre Reportage, nur mal als polemische Gegner, sonst nicht wirklich. Und das ist ein Problem.
Das könnte eine Überraschung noch werden, oder warum ist das ein Problem?
Die Republikaner haben ihr eigenes Volk, Wahlvolk, schon geschaffen. Und sie arbeiten ganz fleißig daran, dieses Wahlvolk jetzt zu fixieren durch Wahlgesetze. Es gibt inzwischen über 350 vorgeschlagenen Wahlgesetze in den USA. Nicht alle sind verabschiedet worden, aber in mehreren Dutzend Bundesstaaten arbeitet man ganz fleißig daran. Da gibt es republikanische Mehrheiten und sie machen es bewusst schwieriger zu wählen. Sie sprechen niemandem das Wahlrecht ab, das schon hat. Das geht nicht darum, man nennt es dort Voter Suppression, das halte ich für falsch, ich nenne das Turnout Suppression. Mhm. Also es geht darum, die Leute möglichst fern von der Wahlurne zu halten.
Sie sprechen da auch von People of Color zum Beispiel oder?
Nicht nur, also einfach alle Leute, die möglicherweise für die andere Seite stimmen könnten. Sie machen es viel leichter für Leute, die auf dem Lande leben, zu stimmen. Mhm. Und die sind mehrheitlich für Trump. Mhm. Das ist nicht so direkt. Ja, man muss sich ja in Gesetzesform bringen. Das darf nicht so aussehen. Aber die versuchen, die Wahlgesetze so zu organisieren, dass ihrer Meinung nach zumindest die Leute, die eher wahrscheinlicher für die Republikaner stimmen, es leichter haben als die andere Seite. Mhm. Und es ist nicht ganz klar, ob das wirklich stimmt, diese Annahme.
Okay. Mhm. Aber falls das so ist und wenn wir jetzt auf Wahlen blicken und in Richtung Republikaner blicken, dann schlägt natürlich auch die nächste Präsidentschaftswahl immer wieder in den Medien auf, die Präsidentschaftswahl 2024. Und vor kurzem hat Donald Trump bei einem Auftritt in einem Podcast, nämlich von dem konservativen Kommentator Dan Bongino, anklingen lassen, dass er wirklich ernsthaft überlegt, daran wieder teilzunehmen, beziehungsweise als Kandidat der Republikanischen Partei sich aufstellen zu lassen. Glauben Sie, ist es realistisch, dass er sich tatsächlich nochmal als Kandidat aufstellen lässt? Oder nimmt er das so ein bisschen als Narrativ, um diesen Geist irgendwie am Leben zu halten?
Nicht zuletzt, um Geld einzutreiben für seine Organisation, seine persönliche, die nicht eindeutig Hand in Hand mit der Republikanischen Partei zusammengeht. Da gibt es Spannungen, darauf gehe ich jetzt nicht ein aus Zeitgründen, aber da sollte man die beiden Organisationen nicht miteinander gleichsetzen. Mhm. Trump hat seine eigene. Und man könnte ruhig sagen, wenn man will, Trump ist sowieso kein Republikaner. Er ist eine Partei von einem Menschen. Er war schon immer. Mhm. Dass die Republikaner sich darauf einkauft, ist ein völlig anderes Thema.
Ja.
Aber um auf Ihre Frage jetzt einzugehen, ich würde das ernst nehmen. Er will das. Aber das ist natürlich kein Gegensatz, was Sie da aufstellen. Er will natürlich jetzt auch Geld für seine Organisation eintreiben. Wir alle wissen noch nicht, was passieren wird 2024. Es kann ja sein, dass er bis dahin vor Gericht steht. Es gibt so viele Prozesse, die gegen ihn angestrengt werden. Es ist noch nichts zur Anklage gekommen. Mhm. Er wird das natürlich bekämpfen mit allen Regeln der Kunst und mit den Anwälten, die er Geld genug hat, anzuheuern. Dieses Drama könnte weitergehen. Wir wissen natürlich auch nicht wirklich, wie es um seine Gesundheit bestellt ist. Also das sind alles Unwägbarkeiten. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass es 2022 Kongresswahlen gibt. Und die sind ja vorher. Und die werden als Test durchaus zu verstehen sein, darüber, wie stark seine Organisation und die der Republikanischen Partei wirklich sind.
Genau. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich die Republikanische Partei. Da sind ja, es gibt durchaus Fans dort von Donald Trump, aber es gibt auch wirklich starke Gegner von Donald Trump in der Republikanischen Partei. Wie geht man jetzt in dieser Partei mit Donald Trump um? Schwört man sich voll auf diesen Trumpismus ein oder baut man eigentlich im Schatten einen anderen Kandidaten oder Kandidatin auf?
Momentan sieht es tatsächlich so aus, als will die Mehrheit der Republikanischen Partei, vor allem in den Bundesstaaten, aber auch im Kongress, sich auf Trump total einschwören. Sie haben Angst davor, dass wenn sie das nicht tun, sie von noch radikaleren Leuten in den Vorwahlen besiegt werden, 2022. Und deshalb machen sie das, was sie wirklich denken, spielt keine Rolle.
Ja, ist natürlich Taktik. Wahltaktik und politische Taktik.
Ja, aber nee, Angst. Entschuldigung, panische Angst vor dem Ende der eigenen Karriere.
Weil seine Persönlichkeit und sein Auftreten so stark ist, dass es jeden politisch ins Abseits befördern könnte.
Ja, mit jemandem, der so komplett hemmungslos ist wie Donald Trump, hat die Republikanische Partei seit langem nichts zu tun gehabt.
Mhm, vielleicht ein bisschen eine boulevardeske Frage, aber weiß man, wie es mit den anderen Trumps aussieht? Also Eric oder Donald Jr. vor allem, Ivanka und Jared Kushner. Ist es da ruhig um die auch geworden oder bringen
ja,
die sich auch?
Ja, die machen gute Figur im Fernsehen. Die sind natürlich populär, weil sie Trump heißen. Ivanka ist auch nicht ganz unhübsch, also so und so und so und so weiter und so fort. Donald Jr. hat etwas mehr Mumm als die anderen, aber das Charisma seines Vaters hat er wirklich nicht.
Mhm. Sie haben ja kürzlich auch in Wien politische Kultur unterrichtet, also zur USA politischen Kultur unterrichtet. Jetzt diese ständige Präsenz der Figur Donald Trump, die ja wirklich sehr polarisierend und in einem großen Teil der Bevölkerung und auch im Ausland teilweise sehr umstritten ist. Was macht das mit der politischen Kultur des Landes? Joe Biden als neuer Präsident hat sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, die gespaltene Gesellschaft wieder zu einen. Macht das Donald Trump und seine Präsenz schwieriger?
Ja, ganz bestimmt. Biden hat es, glaube ich, auch ernst gemeint mit seiner Rhetorik der Einheitlichkeit. Und viele Wähler hat er tatsächlich auf seiner Seite. Ich meine, viele republikanischen Wähler. Es gibt eine große Mehrheit auch unter Republikanern für sein Programm gegen Covid beispielsweise. Die Mehrheiten für die anderen Maßnahmen, die sehr ambitionierten, die er vorgeschlagen hat, sind vielleicht nicht so ganz stark, aber die sind auch da momentan. Es wird sich weisen, wie lange. Das wissen wir alle noch nicht. Das Problem, das Biden hat, ist, dass er maximal 10 Republikaner im Senat hat, die er überhaupt ansprechen kann, geschweige denn überzeugen. Und 60 Stimmen braucht er in den meisten Fällen, um ein Gesetz durchzubringen oder das endlos gegen das Gesetz debattiert wird, sodass das Gesetz zu Fall gebracht werden wird. Das ist ganz kurz formuliert, wie es heißt. Mhm. Das Prinzip heißt Filibuster, muss ich über die technischen Details jetzt nicht sagen. Aber das ist ein ganz konkretes Problem. Was die politische Kultur betrifft, ist die Polarisierung schon lange vor Trump da gewesen. Sie wurde ganz genüsslich gepflegt von Republikanern, spätestens seit Newt Gingrich in den 1990er Jahren. Einige würden sagen, noch früher. Wenn man den Süden anschaut, könnte man sagen, der Bürgerkrieg hat bei vielen Leuten eigentlich noch nicht geendet. Es geht wirklich sehr weit zurück in vielen Fällen, vor allem was das Rassenthema betrifft. Wir reden von panischer Angst vieler Weißen, vor allem weißen Männer, dass ihre uneingeschränkte Herrschaft in der politischen Kultur zu Ende ist und dass selbst diejenigen, die weniger Geld verdienen, damit zumindest sich trösten können, dass sie besser sind als irgendwer sonst, nämlich die Schwarzen, das geht wieder weg und das sehen sie. Sie sind noch keine Minderheit in den USA, die Weißen, solange nicht, 70% der Bevölkerung sind sie noch immer. Aber bei den weißen Männern ist die Panik messbar. 70% haben für Trump gestimmt, 70% der weißen Männer. Das muss man sich erstmal vorstellen.
Mhm. Das heißt, diese Leute spricht er jetzt auch an durch seine Internetpräsenz. Und diese Leute sprechen die Kommentatoren an, die auf seiner Seite stehen. Und die werden
dann. Er weiß ganz genau, welche Knöpfe zu drücken sind. Und er tut das völlig ungehemmt. Er sendet, die Signale, die er sendet, kennen alle Amerikaner. Man nennt sie dort Hundepfeifen, Dog Whistles. Mhm. Er muss nicht offen sagen, dass es rassistisch ist, was er sagt. Er kennt den Code und er sendet ihn ganz ungeniert.
Ja.
Und wenn man nachher sagt, du bist Rassist, hat er gesagt, was ich? Ich bin der am wenigsten rassistische Mensch der Welt. So läuft das.
Mhm. Das kannten wir aus seiner Zeit als Präsident und jetzt kennen wir es aus seiner Zeit als Ex-Präsident.
Das wird nicht so Ende gehen.
Ja, wir werden uns ansehen, ob er tatsächlich noch einmal Präsident werden will. Herr Ash, vielen, vielen Dank für Ihren Auftritt bei uns im Podcast-Studio.
Nichts zu danken.
Mitchell Ash hat es angesprochen. Für eine neuerliche Kandidatur hat Donald Trump möglicherweise zu viele Baustellen. Die Washington Post nennt es eine historische Verwundbarkeit. Denn gegen Trump laufen derzeit 29 Ermittlungsverfahren. Gleichzeitig haben viele seiner Anwälte die Zusammenarbeit nach dem Sturm auf das Kapitol im Jänner beendet. Strafanzeigen wurden bisher noch nicht erstattet. Und Trump hat Erfahrung mit Gerichtsverfahren. Mehrere tausend soll er schon durchgemacht haben. Neben den Verfahren könnte auch sein hohes Alter ein Hemmschuh werden. 2024 wäre Trump 78 Jahre alt. Darüber hinaus soll der frühere Immobilienmogul massive wirtschaftliche Probleme haben, etwa Kreditschulden in der Höhe von mehr als 400 Millionen Dollar. Wir können aber trotzdem wohl davon ausgehen, dass wir weiterhin und wohl in Zukunft sogar mehr von Donald Trump hören werden. Das war's für heute von mir, Caroline Krause-Sandner und dem Daily Podcast vom Kurier. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gern auf daily@kurier.at. Hinterlasst uns auch gern einen Kommentar und eine Bewertung. Ich sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.